Ja, von mir auch herzlich willkommen. Ich darf heute zu euch sprechen und zwar wird das Thema sein, ein Lebensstil der Hingabe. Und wir wollen uns ein bisschen angucken, was das bedeutet, sich Gott hinzugeben, was heißt das und was entsteht daraus, was ist dieser Schatz, den wir erhalten, wenn wir unser Leben wirklich vor Gott hinlegen und sagen, wir geben uns Gott hin. Und zwar hat es natürlich was damit zu tun, dass wir Altes loslassen. Hingabe heißt ja, ich gebe Gott etwas hin. Alles das, was mich vielleicht noch an mein altes Leben bindet, alles Vergängliche, alles da drin, wo kein Leben drin ist, dass wir das vor Gott hinlegen und wir werden einen Gewinn daraus kriegen, der wirklich von unzählbarem Wert ist. Und das wollen wir uns zusammen anschauen. Und ich möchte die erste Bibelstelle lesen, und zwar aus Johannes 12. Vers 25. Johannes 12, Vers 25, hier steht, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Da sind ja zwei Komponenten sozusagen drin. Einmal heißt es, wenn wir unser Leben lieben, damit ist gemeint unser vergängliches Leben, das Bios-Leben, das Leben, was nicht aus Gott ist, dieses Leben, was hier auf dieser Erde begrenzt ist. Nicht das ewige göttliche Leben, sondern unser Leben, was wir haben, bevor wir zu Jesus kommen. Jesus sagt, wenn wir daran festhalten und wenn wir das lieben und wir wissen, dass das Leben ist, wo nicht was Lebendiges drin ist. Das ist das, was vergänglich ist, wo Tod drin ist, wo das Alte geherrscht hat. Und Jesus sagt, wenn wir das festhalten und nicht uns öffnen für das, was Gott für uns hat, dann werden wir auch dieses Leben verlieren. Und es wird ein Verlust in Ewigkeit sein. Aber Jesus sagt, wenn wir unser Leben hassen, damit ist nicht das Leben gemeint, was wir empfangen haben, als wir zu Jesus gekommen sind, sondern damit ist unser altes Leben gemeint. Wenn wir das hassen, wenn wir sagen, das ist ohne Wert, weil da Todes drin ist, weil Jesus nicht drin ist. Und wenn wir sagen, und das geben wir dir, Jesus, dann sagt er, dann kriegen wir dieses neue Leben. Das ist das, was bei der Bekehrung geschieht. Und Jesus sagt, das ist von ewigem Wert und es wird ins ewige Leben bewahrt werden. Und ich glaube, dass diese Bibelstelle, das ist eine wesentliche Bibelstelle heute Abend, dass es nicht nur darum geht, wir stehen vor der Bekehrung, bekehre ich mich oder bekehre ich mich nicht, sondern ich glaube, dass es auch unser Leben jetzt betrifft, wir, die wir uns für Jesus entschieden haben. Ich glaube, dass es um Lebensstil geht, wo wir sagen, ich lege mein Leben wirklich Gott hin. Eigentlich ist es eine Entscheidung, die wir treffen, wenn wir uns bekehren, aber ich glaube, dass es immer wieder eine Entscheidung ist, die wir auch jeden Tag immer wieder neu treffen müssen, wenn einfach gewisse Entscheidungen anstehen in unserem Leben, zu sagen, ich lebe dieses Leben der Hingabe und ich habe mein Leben dem Herrn hingegeben. Und er sagt, dass wir diesen ewigen Wert haben. Denn alles, an dem wir festhalten, was irgendwie noch so aus dem Alten ist, wo nicht Gottes Leben drin ist, das ist vergänglich, das wird vergehen. Und Gott sagt, wenn wir daran festhalten, das wird dir genommen werden. Es hat keinen ewigen Bestand. Und ich glaube, dass es auch so ist, wenn wir wirklich Neues empfangen wollen von Gott, das ist ja genauso in diesem Bibelvers auch. Wir geben unser altes Leben und wir empfangen neues Leben. Und der erste Schritt ist aber erstmal, dass wir das Alte hingeben. Stimmt, sieht man in dem Bibelvers, dass das Neue kommen kann. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, wenn wir an vielen Dingen festhalten, ich stelle mir das dann so bildlich vor, dass meine Hände wie voll sind, voll von Dingen, an denen ich festhalte, an alten Dingen, an was weiß ich, Dinge, die sich um mich selber drehen oder wenn ich mein Herz an Materielles gehängt habe. Es gibt ja tausend Sachen, ja? Alle diese Dinge, die zwischen uns und Gott stehen, die mir wichtiger sind als Gott. Wenn ich das festhalte, dann sind meine Hände wie voll, ja, voll von Dingen, die ich wie aus dem Alten festhalte. Es kann alles Mögliche sein, Habgier, keine Ahnung, die Dinge, die wir aus unserem alten Leben kennen. Dann bin ich gar nicht bereit, ich bin nicht offen für Neues, weil meine Hände wie voll sind von dem, was ich festhalte. Und Gott sagt, das sollen wir vor ihn geben, dass diese Hingabe, dass wir sagen, ich lege das vor deinen Thron, Jesus, und ich stehe mit leeren Händen vor dir, dass du mich füllen kannst. Das, was er uns gibt, das ist das, was wirklich Leben hat. Und das ist das, was in Ewigkeit besteht und Bestand hat, was nicht vergeht. Und deswegen geht diesem Schritt, Neues zu empfangen, dem geht voraus, dass wir Altes ablegen. Und da können wir den Herrn fragen, was das ist. Und das wissen wir auch in unserem Inneren. Und Jesus sagt, wir sollen einen gewissen Blick dabei haben. Wir sollen nicht denken, dass wenn wir Dinge Gott hingeben, dass das für uns einen Verlust bedeutet, weil wir sagen, jetzt muss ich das loslassen und das darf ich nicht mehr. Das ist nicht, worum es geht, sondern wir dürfen diesen Blick haben, dass die Dinge, die wir loslassen sollen, das sind sowieso die Dinge, die uns kein Leben bringen. Und Gott sagt, wir sollen einen ganz anderen Blick haben. Und zwar in Matthäus 19, Vers 29, Matthäus 19, 29 hier steht, und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Das finde ich so schön. Das Jesus belohnt uns dafür sozusagen. Oder er sagt uns, das ist die Wahrheit. Das ist nicht so, dass wir was Kostbares verlieren und wir sagen müssen, oh, jetzt muss ich das aufgeben um Jesu Willen, sondern wenn wir Dinge ihm hingeben, dann ist das gleichzeitig immer ein Gewinn für uns. Und es ist nicht ein Gewinn, wo wir eine Sache aufgeben und eine andere erhalten, so auf so einem Gleichstand, sondern Jesus sagt, hundertfach wirst du empfangen. Das, was wir von ihm kriegen, er sagt, er nennt eine Zahl, er sagt, das ist hundertfach mehr empfängst du, als du gibst. Das heißt, du wirst auf jeden Fall gewinnen. Das bedeutet nicht ein Verlust für uns, sondern es ist immer ein Gewinn. Und Jesus sagt, diesen Blick sollen wir haben, wenn wir wissen, gewisse Dinge sollen wir ihm heiligen, sollen wir ihm absondern, sollen wir ihm geben, dass er darüber verfügen kann. Dann sagt Jesus, dann wirst du hundertfach empfangen. Und dann heißt es, und ewiges Leben. Dieses Ewige, was wirklich Bestand hat, was wir mitnehmen in die Ewigkeit, was nicht vergeht, was wirklich einen Wert hat. Und Paulus hat diesen Blick gehabt, dass er wusste, es gibt gewisse Dinge aus meinem alten Leben, die waren mir früher Gewinn, an was das Herz gehangen hat. Früher haben wir das als Gewinn gesehen, gewisse Dinge, die uns wertvoll waren. Aber Paulus sagt im Philipper 3, Vers 7 und 8, sagt er, aber was auch immer mir Gewinn war, Vergangenheit, ja, das, was ihm Gewinn war, aus der Vergangenheit, was früher ihm Gewinn war, sagt er, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und damit ist im Grunde genommen alles das gemeint, woran wir unser Herz hängen können, was uns wichtiger wird als Gott. Das können Hobbys sein, das können Beziehungen sein, das kann materieller Reichtum sein, das kann ja alles Mögliche sein. Und es ist nicht so, dass Gott uns nicht damit segnen möchte, mit Beziehungen und diesen Dingen, aber wenn unser Herz dran hängt. Und der Paulus sagt, das, was mir Gewinn war, das habe ich für Verlust gehalten, damit ich Christus gewinne. Und der Römerbrief sagt uns ja, dass der Vater uns mit Jesus alles geschenkt hat. Das ist dieser Gewinn, dass wir wirklich in ihm alles haben. Auch was unser Herz begehrt, dass es wirklich in Jesus ist. Und ich glaube, dass das dieser Gewinn ist, zu sagen, ich lebe nicht für mich, sondern ich lebe für Jesus. Das ist unser Gewinn und diesen Blick sollen wir haben, wie der Paulus das erkannt hat, dass unser Gewinn in Jesus ist. Nicht für uns selber zu leben, sondern für ihn. Und von Jesus selber heißt es in Römer 6, Kapitel 10, ab der Mitte des Verses, da heißt es über Jesus selber, was er aber lebt, lebt er Gott. Also Jesus selber hat sein Leben wirklich nur für Gott gelebt. Das, was er lebt, lebt er Gott. Und Jesus ist unser Vorbild, er ist uns vorausgegangen. Und es soll der Weg sein, dem wir nachfolgen, zu sagen, das, was ich lebe, lebe ich Gott. Das lebe ich für Gott. Und dann kann man sich ja manchmal checken, wo man sieht, oh, da sind noch Sachen in meinem Leben, wo ich sagen muss, das ist nicht so für Gott gelebt. Und da sind wir, denke ich, aufgefordert zu sagen, dass wir das, ja, Jesus hingeben. Und ihr kennt bestimmt alle diesen Vers aus dem Lukas 12, ab Vers 33. Lukas 12, ab Vers 33, hier steht, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und manchmal hat man so, wenn man diesen Bibelvers liest, manchmal hat man so diesen Blick, dass man sagt, wer nicht allem entsagt, okay, das heißt, wenn ich zu Jesus komme, darf ich gar nichts mehr haben. Ja, so dieser Blick, ich muss allem entsagen. Aber ich habe dieses Wort entsagen mal nachgeforscht und es meint, etwas in die richtige Priorität bringen. Dingen den richtigen Stellenwert zumessen. Und eigentlich ist das was uns befreit, weil das bedeutet, dass wir nicht von Dingen beherrscht werden, die in unserem Leben sind, sondern dass wir diesen Dingen die richtige Priorität zusenden und dass wir darüber herrschen. Dass es uns nicht beherrscht und dass es nicht zwischen uns und Gott steht. Dass es nicht unsere Beziehung zu Gott beeinträchtigt und zu wichtig ist für uns. Das meint dieses Entsagen. Und ich glaube, dass es schon so ist, dass es, auch wenn wir zu Jesus kommen, dass es manche Dinge gibt, wo wir wissen, die sollen ganz aus meinem Leben raus. Das hat in meinem neuen Leben mit Jesus nichts verloren, weil das mich des Lebens beraubt. Und dann, glaube ich, gibt es gewisse Dinge, wo Gott einfach nur sagt, gib ihnen die richtige Priorität. Die müssen nicht aus unserem Leben verschwinden. Es gibt auch Hobbys, die Spaß machen, die gut sind. Aber wenn sie uns zum Beispiel zeitlich so einnehmen, dass wir keine Zeit mehr haben für Gott, dann müssen wir uns fragen, ob das noch die richtige Priorität und den richtigen Stellenwert hat. Und da wird Jesus uns sagen, was aus unserem Leben ganz rausfliegen soll und was einfach nur geordnet wird, dass es in die richtige Priorität kommt, dass es ihm dem richtigen Stellenwert zugemessen wird. Es hat was damit zu tun, ein richtiges Maß zu finden dafür, für die Dinge. Und mir ist eingefallen, die Geschichte von Lots Frau, ihr kennt das, dass Lot mit seiner Familie in Sodom und Gomorra ist und Gott vernichtet Sodom und Gomorra und Lot soll mit seiner Familie diese Stadt vorher verlassen. Und Gott warnt sie und sagt, guckt nicht zurück in das Alte, ja, in das, wo Gott sagt, da ist kein Leben drin, das ist tot und das werde ich vernichten. Guck nicht zurück, guck nicht in dieses Alte, wo kein Leben drin ist. Und dann heißt es aber von Lots Frau im 1. Mose 19, 26 steht, aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Also sie ist erstarrt. Und da steht nicht nur, sie ist erstarrt, sondern sie wurde zu einer Salzsäule. Und Jesus sagt ja zu uns, wir sind das Salz dieser Erde für diese Welt. Das heißt, wir haben einen Auftrag. Und diese Salzsäule, das ist einfach etwas, was erstarrt ist. Da hat einfach das Salz seine Wirkung verloren. Und das ist einfach untaugbar für Gottes Reich. Es ist erstarrt, es ist tot, es ist leblos, weil dieser Blick zurückging. Und ich glaube, dass es für uns auch so ist, wenn wir in unser altes Leben zurückgucken und auch uns an Dingen noch festhalten, die wir nicht losgelassen haben, da drin ist kein Leben. Das wird uns immer in unserem Gang auch mit Jesus stoppen. Es wird uns behindern, weiterzugehen. Und es ist etwas, was uns lähmt. Und Gott sagt, so sollen wir nicht sein. Er sagt, gedenkt an Lots Frau, dass wir nicht so handeln, dass wir nicht zurückgucken. Und ich glaube, dass wir uns nicht von Dingen beherrschen lassen, sondern dass wir über diese Dinge herrschen, das hat auch was mit dieser Lebenshingabe zu tun, zu sagen, Herr, ich gebe dir diese Sachen hin. Und das heißt nicht immer, dass sie aus deinem Leben verschwinden, sondern dass du Gott über diese Bereiche, die du ihm gibst, bestimmen lässt. Und dass er sagt, welche Priorität was haben soll. Das heißt nicht automatisch, wir verlieren alles, sondern Gott bestimmt über diese Dinge. Und was ich einen ganz tollen Effekt auch davon finde, ist, wenn wir unser Leben hingeben, ist, dass dadurch der Feind handlungsunfähig ist in unserem Leben. Und das möchte ich mir mit euch anschauen, und zwar anhand einer Geschichte, wo wir das sehen, was das wirklich mit Hingabe zu tun hat und dass es den Feind in unserem Leben handlungsunmächtig macht. Und zwar aus Richter 7 in der Bibel, Richter 7. Da geht es darum, dass Gideon, ihr kennt bestimmt alle diese Geschichte mit ausgewählten Leuten, gegen Midian in den Krieg gezogen ist und die Midianiter vernichtet hat und vernichten sollte. Und Gott leitet sie an und sagt, sie sollen gewisse Dinge mit in diesen Krieg nehmen. Und das sind drei Kriegsinstrumente. Und zwar sind es einmal Hörner, leere Krüge und eine Fackel in jedem Krug. Das war das, wo Gott sie beauftragt hat, das nehmt ihr mit in den Krieg, um diesen Feind, hier in dem Fall die Midianiter, zu besiegen. Hörner, leere Krüge und eine Fackel in jedem Krug. Und da möchte ich einen Abschnitt mit euch lesen aus Richter 7. Ab Vers 19. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Heerlagers bei Beginn der mittleren Nachtwache. Man hatte eben die Wachen aufgestellt. Und sie stießen in die Hörner und zerschmetterten die Krüge, die sie in der Hand hatten. Da stießen auch die drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Und sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln und mit ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und riefen, Schwert für den Herrn und für Gideon. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Heerlager. Da lief das ganze Heerlager durcheinander und sie schrien laut und flohen. Während nun die 300 Mann in die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen den anderen, und zwar im ganzen Heerlager. Und das Heerlager floh bis Bet-Shitta nach Zereda hin, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Also man sieht jetzt hier, dass Gideon mit diesen ausgewählten Männern, mit denen er gegen Midian in den Krieg gezogen ist, diese Kriegsinstrumente mitnimmt, die Hörner, die leeren Krüge und die Fackeln. Beziehungsweise die Fackeln in dem Krug. Und eins sollen sie machen, und zwar sie sollen diese Krüge zerbrechen, war der Auftrag, ne? Sie sollen diese Krüge zerbrechen, und das haben sie gemacht. Und dann heißt es daraufhin, sie haben das Horn geblasen, sie haben den Krug zerbrochen, und dann heißt es, dass Gott selber in dieses Heerlager reingewirkt hat und dass sich einer gegen den anderen gerichtet hat und sie haben sich selber vernichtet. Das heißt, dieser Feind wurde besiegt dadurch, dass Gideon und sein Volk auf das gehört hat, was Gott gesagt hat. Und das war einfach, sie sollen in diese Hörner stoßen und die Krüge zerbrechen. Und dadurch wurde die Macht des Feindes gebrochen. Und Gott benutzt ja manchmal prophetische Bilder, um uns was zu vermitteln, um uns was zu sagen. Und diese Geschichte, die hat ja mit uns heute was zu tun. Und wenn man sich überlegt, für was steht dieser zerbrochene Krug? Was bedeutet das, dieser zerbrochene Krug? Was bedeutet das für uns heute? Dann steht es für zwei verschiedene Sachen, glaube ich, die ich so rausgeforscht habe. Und ich möchte mit euch noch eine andere Bibelstelle dazu lesen, um euch einfach so zu zeigen, dass auch diese Bibelstelle diese Tatsache unterstreicht. Und zwar aus Jeremia 19, Verse 10 bis 11. Jeremia 19, 10 bis 11. Hier steht, und du sollst den Krug, also es war ne, der Jeremia, du sollst den Krug vor den Augen der Männer zerbrechen, die mit dir gegangen sind, und zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscharen. Ebenso werde ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen, wie man ein Gefäß des Töpfers zerbricht, das nicht wiederhergestellt werden kann. Also dieses Bild von diesem zerbrochenen Krug, Gott sagt, dieser Krug, der zerbrochen wird, genauso wie dieser Krug zerbrochen wird, wird dieses Volk und diese Stadt zerbrechen. Und es war jetzt genau das Gleiche wie bei Gideon, als sie in den Krieg gezogen sind und den Feind Midian besiegen sollten. Dieser Krug wurde zerbrochen und dadurch wurde das war einfach ein Bild dafür, dass die Macht des Feindes zerbrochen wurde. Und es war so, der Krug wurde zerbrochen und die Macht des Feindes wurde gebrochen. Und wenn man in der Studienbibel nachschaut, was dieses Zerbrechen meint, was dieses Wort heißt, findet man es dieser Sprachschlüssel 8005, falls es jemand nachlesen will. Da steht, das Brechen meint auch das Zerbrechen der Kraft eines Volkes oder Feindes. Also dieses Zerbrechen des Kruges, ne, dieses Wort, meint dieses Zerbrechen der Kraft eines Volkes oder Feindes, sowie das Brechen von Haltung, etwa Stolz. Also beides. Einmal wird die Macht des Feindes gebrochen und auch in uns sollen Haltungen wie Stolz und das, was sich erhebt gegen Gott, gebrochen werden. Und die Bibel, die verwendet ja an mehreren Stellen, vergleicht sie uns mit Gefäßen. Und ich glaube, dass dieser Krug auch für unser Leben steht. Und vielleicht eine Bibelstelle, einfach nochmal, dass wir so einen Einblick darin haben, dass wir sehen, ja, Gott vergleicht uns mit Gefäßen, finden wir in 2. Timotheus 2, Verse 20 bis 21, müssen wir nicht lesen, aber könnt ihr zu Hause nachlesen. Da geht es darum, dass wir Gefäße sind im Hause des Herrn, dass wir diese Gefäße sind, die Gott verwenden will, die Gott benutzen will, diese Krüge sind, die Gott benutzen will. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dieser Krug, dieser zerbrochene Krug ist ein Bild für mein Leben. Was bedeutet das? Weil die Aufgabe war ja, dass dieser Krug zerbrochen wird. Haben wir gelesen, dieser Krug sollte zerbrochen werden. Dann heißt es ja übertragen auf uns, wenn wir diese Gefäße sind, dass was mit meinem Leben geschehen soll, dass dieses Leben zerbrochen werden soll. Was ist damit gemeint? Damit ist nicht unser neues Leben gemeint, was Gott uns gegeben hat, was wir empfangen haben dadurch, dass wir zu ihm gekommen sind. Nicht dieses neue Leben gemeint, sondern es ist unser altes Leben gemeint, das wir Jesus hingegeben haben, als wir uns bekehrt haben. Und ich glaube, dass es auch immer wieder, auch wenn wir mit Jesus leben, wirklich darum geht, dass wir gewisse Dinge, wo wir vielleicht dann doch nochmal an Altem festhalten und nicht losgelassen haben, dass Gott sagt, das gibt mir zum Zerbruch. Weil das ist das, wo kein Leben drin ist, das ist das, wo Tod drin ist, wo nicht Gottes Kraft drin ist. Und Gott sagt, das sollen wir ihm zum Zerbruch geben. Das heißt, damit ist wirklich dieses Alte gemeint und das unterstreicht auch diesen Bibelvers, den wir gelesen haben, wo es heißt, wer sein Leben liebt, verliert es, aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Also wer es gibt, wer dieses Leben hasst, also das, wo kein Leben drin ist, wer sagt, ich gebe dir das zum Zerbruch, Jesus, all diese Dinge, wo Tod drin ist, wo ich an alten Dingen festhalte, ob das Habgier ist, ob das, was weiß ich, wenn mein Herz an Reichtum hängt oder Neid. Diese ganzen Dinge, wenn ich daran festhalte, Gott sagt, das soll ich ihm zum Zerbruch geben. Und automatisch, sagt er, wird die Macht des Feindes dadurch auch gebrochen. Ne? Also bei Gideon war das ja auch so, dieser Krug wurde zerbrochen und die Macht des Feindes wurde gebrochen von Midian. Und ich glaube, dass es in unserem Leben auch so ist, dass wenn wir unser Leben hingeben, dass wir dem Feind dadurch, wenn wir unser Leben hingeben und sagen, ich halte nicht an alten Dingen fest, dann geben wir dem Feind auch keine Angriffsfläche, uns anzugreifen. Weil wenn ich an Dingen festhalte aus meinem alten Leben, Habgier oder Neid oder was weiß ich, Angst oder Minderwert, wenn ich festhalte an diesen alten Dingen, die mir kein Leben geben, dann biete ich dem Feind ja eine Angriffsfläche, in diesen Bereichen mich anzugreifen oder mich gefangen zu halten. Ich bin ja nicht frei, das sind wie Bindungen, die ich habe an das Vergängliche. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir geben unser Leben hin, wir geben Gott unser Leben hin und wir geben diese Dinge Gott zum Zerbruch, dass er das brechen darf oder auch wo Stolz ist in meinem Leben, dass ich sage, Herr, diese Haltung in mir, die soll gebrochen werden. Und ich bin dieses Gefäß, was sich dir zum Zerbruch gibt, dass dieses Alte gebrochen wird, dann hat der Feind keinen Angriffspunkt in uns. Das ist wie bei Gideon. Dieser Krug wurde zerbrochen und der Feind, der war besiegt. Der hatte keinen Angriffspunkt. Ja, der war zerbrochen. Und so, das ist wirklich etwas, was zwar im Alten Testament steht, aber das hat was mit unserem Leben heute zu tun. Wenn wir unser Leben hingeben, dann kann der Feind dich in diesen Dingen, wo du dein Leben hingegeben hast, nicht angreifen. Und ich habe mich gefragt, wenn es darum geht, dass die Kraft des Feindes gebrochen werden soll, auch in unserem Leben. Klar, Jesus hat den Feind besiegt. Das ist geschehen, ganz klar. Aber wir geben ihm manchmal Raum. Wenn wir Lügen glauben oder wenn wir dem nachgeben, was er uns in die Gedanken gibt, geben wir ihm Raum. Und ich habe mich gefragt, was ist dieser Feind, von dem hier die Rede ist? Und das Neue Testament sagt ganz klar, was das ist, was sich auch in uns als Feind Gottes erweist. Da gibt es verschiedene Bibelstellen zu, möchte ich mit euch gerne lesen. Und zwar einmal aus Galater 5, Vers 17. Galater 5, 17. Hier steht, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also da gibt's was gegen unsere neue Natur streitet. Dieses Fleisch, was dem entgegengesetzt ist, ja? Dieses Fleisch, was wirklich so ein Feind ist vom Geist. Und Römer 8 macht es eigentlich noch viel deutlicher. Und nochmal genau drauf eingegangen wird und gesagt wird, dass wirklich unser Fleisch das ist, was sich als Feind Gottes erweist. Das finden wir in Römer 8, ab den Versen 6 bis 8. Hier steht, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Also das ist nicht nur eine Vermutung, dass unser Fleisch ein Feind ist von Gott, sondern die Bibel sagt das ganz klar. Das ist das, was sich als Feind Gottes erweist in unserem Leben, die Gesinnung des Fleisches. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Klar, weil wir ja dann auch nicht im Glauben leben, nicht aus dem Leben, was Gott uns sagt und ihm folgen, sondern wenn wir dem Fleisch Raum geben, klar, können wir Gott nicht gefallen. Und ich glaube, dass das auch, wenn wir unser Leben Gott zum Zerbruch geben, wie ich es eben gesagt habe, diese Dinge, die uns an Altes halten, wenn wir ihm das hingeben und der Feind keine Angriffsfläche hat, dann ist er wirklich in diesem Bereich, er ist handlungsunfähig. Und das sind die Dinge des Fleisches vor allem. Und Jakobus 4, Vers 4 sagt auch nochmal, da geht es darum, dass all das, was uns an die Erde bindet, was uns an die Welt bindet, dass das auch ein Feind Gottes ist. Da steht in Jakobus 4, Vers 4, heißt es, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Schon ziemlich krasse Worte und sehr direkte Worte, ne? Also das, wo unser Herz an den Dingen der Welt hängt, das ist das, was Feind Gottes genannt wird. Und wenn wir dran denken, was ist das, was sind diese Dinge in der Welt? Das sind nicht die Menschen in der Welt, die sollen wir lieben. Sondern das meint das, was in der Welt, was uns bindet an alte Dinge, ne? Was, wie wir genannt haben, verschiedene Sachen, die uns binden können und die in der Welt sind und die nicht aus Gott sind. Und der erste Johannes 2, Vers 16 sagt uns nochmal ganz genau, was diese Dinge sind in der Welt, die uns binden können und was diese Dinge sind, die wirklich ein Feind Gottes sind, die uns gefangen nehmen wollen. 1. Johannes 2, Vers 16. Hier steht, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Also hier haben wir eine klare Definition von dem, was in der Welt ist. Das, was wirklich ein Feind Gottes ist, das ist die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Und das ist genau das, wo Gott sagt, das gibt mir zum Zerbruch. Da, wo du Begierde des Fleisches hast oder Begierde der Augen oder dieser Hochmut des Lebens, dass diese Kraft des Stolzes auch in unserem Leben gebrochen wird. Und es ist immer was, wo wir einen Gewinn herausziehen. Nie etwas, wo wir sagen, ach, jetzt muss ich dir das geben, sondern das ist immer etwas, was uns frei macht. Und das ist gemeint mit diesen Krügen, unser Leben, diesen zerbrochenen Krügen, die zerbrochen werden und der Feind dadurch besiegt ist, dass unser Leben wirklich Gott hingegeben ist. Und ich glaube, dass es auch dieses Zerbrechen auch das meint, dass da, wo wir wirklich diese Bindung an die Welt haben, wo wir wie festgekettet sind, weil das gibt uns keine Freiheit. Ja, wenn wir in unserem eigenen Willen leben oder wenn wir sagen, das will ich aber noch haben und festhalten, aber da ist kein Leben drin, dass es wirklich meint, diese Bindung, wo wir gebunden sind an Dinge der Welt, die sollen zerbrochen werden, diese Bindung. Das meint diesen Zerbruch. Und der geschieht durch diese Lebenshingabe. Wenn wir sagen, Gott, ich gebe dir die Bereiche meines Lebens hin, du bist der Herr darüber. Du sollst darüber regieren. Und uns setzt es frei. Und ich glaube, dass es nicht nur solche Dinge sind wie Sachen, die man aufzählen kann, materielle Dinge und so weiter. Ich glaube, dass es auch viel um unseren Willen geht, so wirklich zu sagen, Gott, ich gebe dir meinen Willen. Alles, was ich begehre, ich ordne dir das unter. Mein Wille, der soll sein wie dein Wille. Ich will wollen, was du willst. Und das wird uns Leben geben, weil in seinem Willen Freiheit ist. Und vielleicht noch eine Definition zu diesem Zerschmettern, was das bedeutet. Zerschmettern, Stolz, der zerschmettert wird, Haltungen, die zerschmettert werden, dieser Feind, das Fleisch, was zerschmettert wird. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Und zwar, also einmal heißt es in Jesaja 57, Vers 15 heißt es, dass Gott bei dem wohnt, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe mal darüber gesprochen, was bedeutet es, dieser zerschlagene, gebeugte Geist? Ist das was Negatives? Nein, das ist was Positives, das meint nämlich gedemütigt, steht in der Studienbibel. Dieses Wort heißt gedemütigt, dass diese Macht des Stolzes gebrochen ist. Und Gott sagt, da ist dieser Ort, wo ich wohne. Das sind die Menschen, nach denen ich Ausschau halte, mit denen ich zusammen bin. Und es meint wirklich eine absolute Abhängigkeit von Gott. Und das verstehe ich darunter, wenn es im Galater 2,20 heißt, nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dass diese eigenen Dinge wirklich Gott untergeordnet sind. Dass sie sich nicht gegen Gott erheben und mich nicht des Lebens Gottes berauben. Und wenn wir uns damit befassen, warum unser Leben hingeben, wir haben jetzt einmal gehört, dass der Feind dadurch handlungsunfähig ist in unserem Leben, dass er besiegt ist, ne, wie dieser zerbrochene Krug und diese Midianiter waren besiegt, so auch in unserem Leben. Sondern es steht ja auch, haben wir gelesen, wer sein Leben liebt, wird es verlieren, ne? Haben wir eingangs gelesen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unser Leben geben, damit es nicht von uns genommen wird. Einmal bei der Bekehrung, dass wir uns überhaupt entscheiden, ja, ich will dieses Leben aus Gott haben, damit wir dieses Leben, wo Gott nicht drin ist, nicht genommen wird, in Ewigkeit verloren geht. Aber auch in unserem täglichen Leben, dass wir uns immer wieder darauf ausrichten und sagen, ja, Herr, du sollst darüber regieren. Denn all die Dinge, die ich festhalte, die ich Gott nicht untergestellt habe, da ist kein Leben drin, da fließt kein Lebensstrom. Und es wird nicht in Ewigkeit Bestand haben, es wird vergehen in Ewigkeit. Und dann gibt es einen sehr krassen Vers aus Matthäus 21, Vers 44, mit dem ich mich schon auch ein bisschen länger beschäftigt habe, weil die Aussage ist schon krass, aber es ist einfach die Wahrheit, was das bedeutet. Matthäus 21, 44 steht, und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und wenn man sich's erst anguckt, dann denkt man ja, es ist eigentlich die Alternative. Es ist beides tut weh. Beides ist schlecht, könnte man erst mal denken. Beim einen werde ich zerschmettert, beim anderen werde ich zermalmt. Aber das ist die falsche Sicht. Sondern wenn wir verstehen, wer ist dieser Stein? Wer ist mit diesem Stein gemeint? Das ist Jesus, weil von Jesus Christus heißt es, er ist dieser Eckstein. Und es steht, wenn wir auf Jesus fallen, auf diesen Stein fallen, dann heißt es, werden wir zerschmettert. Und das bedeutet, diese Dinge, wo wir gesagt haben, aus unserem alten Leben, dieser zerschmetterte Krug, diese Dinge, die sich gegen Gott erheben, unser Stolz, unsere, was weiß ich, Minderwertigkeit, die Dinge, die an die Welt binden, die sollen zerschmettert werden. Und Jesus sagt, wenn wir auf ihn fallen, dann wird es zerschmettert. Und das ist was Gutes. Wir können ja denken, ja, zerschmettern tut weh. Tut vielleicht auch manchmal weh, wenn wir sagen, oh, die Dinge, an denen mein Herz gehangen hat, ich lasse sie los, aber es wird uns Leben geben. Wir werden das zum ewigen Leben bewahren. Und das zu verstehen, dass es was Gutes ist, wenn wir auf Jesus fallen und die Dinge, die sich gegen Gott erheben, dass sie gebrochen werden, macht uns frei. Und die Alternative ist, auf wen er fallen wird. Das heißt, wenn ich nicht auf Jesus falle, wenn ich mich nicht für Jesus entscheide, dann heißt es, wird der Stein uns zermalmen. Und das ist eigentlich dieses, wer sein Leben liebt, verliert es. Wenn ich sage, ich gebe mein Leben nicht zu Jesus, werde ich es verlieren. Stimmt's? In Ewigkeit bin ich verloren dann. In Ewigkeit. Und diese Entscheidung können wir treffen, auch in unserem Leben, die wir gesagt haben, ich lebe mit Jesus, zu sagen, Herr, ich gebe dir diese Sachen zum Zerbruch. Ich will diesen ewigen Wert. Und ich glaube, dass es da einmal um Tod oder Leben geht, überhaupt um die Entscheidung, lebe ich mit Gott. Und dann um unseren Lebensstil zu sagen, führe ich dieses hingegebene Leben. Oder versuche ich immer noch Dinge aus meinem alten Leben aufrechtzuhalten, wo kein Leben drin ist. Und die Bibel sagt uns auch, was mit diesen Dingen geschieht, an denen wir festhalten, die eben keinen ewigen Wert haben. Das finden wir im 1. Korinther 3, Verse 12 bis 15. Hier steht, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet, doch so wie durchs Feuer. Und in diesem Bibelvers geht es nicht darum, dass unterschieden wird zwischen Gottlosen und Gläubigen, sondern es geht um die Werke der Gläubigen. Das heißt, wer auf den Grund baut, dieser Grund ist Jesus, ist unser Fundament. Und da geht es darum, wie bauen wir da drauf? Welche Werke tun wir? Leben wir das, wozu wir berufen worden sind? Und da geht es darum, wie bauen wir da drauf? Sind diese Dinge, die wir auf diesen Grund bauen, auf Jesus bauen, wenn sie im Feuer geoffenbart werden, halten sie? Und wenn sie aus Gott sind, wenn sie in seiner Kraft geschehen sind, dann werden sie halten, dann hat es ewigen Bestand. Und wenn das eigene Dinge sind oder alte Dinge, an denen wir festhalten, dann werden sie vergehen. Die werden verbrennen. Ich glaube, dass es auch da einfach immer wieder darum geht, sich zu entscheiden, ja, aus Gottes Kraft zu leben und uns ihm hinzugeben. Und dann steht in Lukas 19, Vers 26, sagt Jesus, ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Dann kann man, wenn man sich zum ersten Mal anschaut, denken, das ist ja ein Widerspruch. Wie kann, wenn jemand was nicht hat, wie kann es ihm genommen werden? Wie geht das? Ich glaube, dass es darum geht, jedem, der hat, der dieses ewige Leben hat, dem wird gegeben werden. Und wer dieses ewige Leben nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, an natürlichen Dingen, das natürliche Leben, wo kein Zoe, kein göttliches Leben drin ist, das wird genommen werden. Und so glaube ich einfach, dass was mir dazu eingefallen ist, auch dieser Bibelvers, wo es heißt, richte dich selbst, damit du nicht gerichtet wirst. Dieses Fall auf diesen Stein, damit er nicht auf dich fällt. Gib dein Leben, damit du Leben kriegst. Das ist wirklich eine Entscheidung, die wir zu Lebzeiten treffen und wo wir einen Gewinn rausziehen. Und dass es auch so ist, dass es, wenn wir vor Jesus stehen, dass es nicht so ist, dann werden wir verurteilt oder dann werden wir gerichtet, sondern das Wort sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Ne? Johannes 3, 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das heißt, es ist alles geschrieben im Wort Gottes. Und es ist nicht etwas, was dann erst geschehen wird, dass wir gerichtet werden, sondern wir sind gerichtet nach dem Wort. Und ich denke, dass es auch so ist. Das heißt, dass das Wort Gottes im Hebräer 4, Vers 12 steht, ist, dass es ein Richter unser Gedanken ist. Also das ist auch dieses Wort, das uns richtet, aber zum Positiven. Weil wir haben es hier zu unseren Lebzeiten auf dieser Erde. Und wenn ich merke, ich verhalte mich falsch oder ich habe gesündigt oder ich habe zum Beispiel meinen Nächsten verletzt und es ist mir egal, Ich merke das nicht mal und ich lese aber im Wort und Gott hat gesagt, sein Wort ist wie ein Spiegel für uns und wir erkennen uns da drin und wir merken, oh, und wir stolpern über einen Vers und da heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Dann wissen wir ganz genau, wenn ich vorher gesündigt habe, ja, an meinem Nächsten zum Beispiel, oh, da bin ich eigentlich schuldig. Also dieses Wort ist ein Richter unserer Gedanken und Gesinnungen des Herzens und es ist gut, dass wir das Wort haben, das uns richtet, weil so können wir sagen, zu Lebzeiten, ich richte mich selber und sage, oh, da war ich falsch, ich tue Buße davon, ich kehre davon um, vergib mir diese Sünde, Jesus, wasch mich in deinem Blut. Und dann ist es ausgewaschen bei ihm. Und dafür werde ich nicht mehr zur Rechenschaft gezogen, wenn ich vor Gott erscheine. Das ist ausgetilgt. Und das meint Gott, wenn er sagt, richte dich selber. Das sind Dinge, die sind geschehen dann auf dieser Erde, die sind ausgelöscht vor ihm, die existieren nicht mehr, damit du nicht gerichtet wirst. Und dieses Wort Gottes ist uns wirklich als Hilfe gegeben, weil dieses Wort Gottes ist wirklich ein Richter unserer Gedanken, weil es zeigt, wo, wie leben wir. Es zeigt uns auch, wie wir leben sollen, was, wo Leben Gottes drin ist und wo nicht. Und es ist unsere Hilfe zu sagen, ich richte mich nach diesem Wort aus und ich gebe dir mein Leben, Jesus, und ich gebe mein Leben unter das Wort Gottes. Dass das der Schiedsrichter ist. Und dass ich nach dem handle, was wirklich im Wort Gottes drinsteht. Und auch über das Wort Gottes heißt es, dass es zerschmettert. Nicht nur Jesus, der Stein, Jesus ist ja auch, Jesus ist der Eckstein, Jesus ist das Wort. Und es heißt auch vom Wort, dass es eine zerschmetternde Wirkung hat. Im Jeremia 23 lesen wir das, Jeremia 23, Verse 28 und 29 steht, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Also auch dieses Wort ist zerschmetternd. Dass es Dinge in uns bricht, ja, die für uns nicht gut sind. Und das ist gut, weil ich kann mich entscheiden zu sagen, ja, ich lasse das Wort Gottes ein Richter meiner Gedanken sein und ich gebe mich unter dieses Wort und ich richte mich selber, damit ich nicht gerichtet werde. Und diese Dinge sind hier geklärt vor Gott. Das ist eine Entscheidung, wo wir sagen, ja, darf das Wort Gottes mein Leben zerschmettern? Wir haben ja gesagt, was das ist, was zerschmettert werden soll. Das sind die negativen Dinge. Nicht gute Dinge werden zerschmettert. Das ist nichts, wovor wir Angst haben müssen, wo wir denken würden, ich werde von Gutem beraubt. Nee, das sind Dinge, wo wir eigentlich sagen können, danke, dass ich die abgeben darf. Diese ganzen Dinge wie Stolz und so weiter, was uns von Gott abschneidet, die sollen zerschmettert werden. Und da müssen wir uns entscheiden zu sagen, lasse ich das Wort Gottes in meinem Leben wirken, dass Dinge in meinem Leben zerschmettert werden. Und so ist es gut, wenn wir uns entscheiden zu sagen, ich falle auf den Stein, ich falle auf Jesus und ich gebe mein Leben, diesen Krug, der soll zerbrochen werden, damit nur noch das da bestehen bleibt, was ewig Bestand hat, wo wirklich Leben drin ist. Und das war ja nicht das einzige Kriegsinstrument, mit dem Gideon in den Krieg gezogen ist. Das ist eins, was wir uns angeguckt haben, was auch so das Wesentliche heute ist, dieser zerbrochene Krug, diese Hingabe an Gott. Und wenn wir uns überlegen, von diesen drei Instrumenten, diesen Hörnern, den Krügen und der Fackel, ist eins vergänglich gewesen. Das war dieser Krug, der ist zerbrochen gewesen. Aber die anderen bleiben bestehen. Und wenn wir uns überlegen, diese Fackel, da ist ja die Rede von der Fackel. Was bedeutet diese Fackel? Das hat auch was mit unserem Leben zu tun. Was ist diese Fackel? Was meint Gott mit dieser Fackel? Was bedeutet das in unserem Leben? Und ich glaube, dass diese Fackel, dass sie für unseren Geist steht. Dass dieser zerbrochene Krug ist das, was vergänglich ist, unser altes Leben, was wir hingegeben haben. Und was wir erhalten haben, ist dieser neue Geist, dieses neue Leben aus Gott, einen brennenden Geist. Ich glaube, dass diese Fackel für einen brennenden Geist steht. Und wenn man sich das anguckt, ist es schon so, dass diese Fackel auch ein Kriegsinstrument war. Aber ich glaube, dass sie auch ein Resultat von diesem zerbrochenen Krug ist, von diesem hingegebenen Leben. Weil, wenn ich mir das vorstelle, diese Fackel in dem Krug, kann sein, dass eine Fackel in dem Krug brennt, weiß ich nicht so genau, kann sein. Aber ich glaube, dass sie durch diesen Krug, hat sie nur einen gewissen Raum, in dem sie brennen kann, stimmt's? Die wird ja eingeschränkt durch diesen Krug. Aber wenn dieser Krug zerbrochen ist, wird diese Fackel freigesetzt, erst einmal wird sie sichtbar für alle und sie kann brennen. Und wenn Luft an das Feuer kommt, dann wird es entfacht und es brennt. Und es ist nicht nur so ein Glimmen. Und ich glaube, dass wenn dieser Krug für unser altes Leben steht, und diese Fackel für unseren Geist, dann ist es auch so, unser Geist, der ist erleuchtet durch Jesu Geist, dadurch, dass wir uns bekehrt haben. Aber ich glaube, dass unser Geist manchmal nur wie so am Glimmen ist, wie in diesem Krug drin, weil er so beschränkt wird. Wir können unseren Geist schon beschränken, wenn wir sagen, wir leben im Fleisch, wenn wir in diesem alten Leben, wenn wir sagen, dieser Krug, der diese Flamme so einschränkt und begrenzt und der nicht freien Lauf gibt, Ja, sie ist nicht sichtbar, sie glimmt vielleicht. Ich glaube, das ist wie, ja, für einen Christ steht, der zwar erleuchtet ist, wo vielleicht so ein Glimmen da ist, aber der im Fleisch lebt. Der nicht gesagt hat, ich gebe mein Leben zum Zerbruch. Ich gebe mein Leben, ich gebe es Gott hin. Lass Gott darüber Herr sein. Und das finde ich so ein starkes Resultat, wenn wir sehen, wenn ich mein Leben hingebe, wird nicht nur der Feind besiegt, sondern dass dieser brennende Geist, dass mein Geist brennend wird, ne? Mehr brennend wird als vorher. Weil da nichts ist, was ihn einengt. Keine Bindungen, die uns halten, die uns beschränken. Sondern dieser Geist, der ist an der Luft und ist nicht limitiert oder beschränkt, sondern durch das Luft kriegt er Feuer und brennt. Und das Krasse ist auch dann, als dieser Krug zerbrochen wird, dann heißt es, und sie nahmen in die eine Hand die Fackel und die Hörner. Das war wirklich so was, jetzt hat man diese Fackel gesehen. Gott sagt ja, wir sind auch das Licht der Welt. Und ich glaube, dass man unser Licht mehr sieht, wenn dieser Krug zerbrochen ist, wenn unser Leben hingegeben ist. Kann man Jesus in uns mehr sehen. Und im Alten Testament ist es ja auch so. Im Alten Testament, ihr wisst, ich glaube, dass unsere Lebenshingabe ein Opfer ist, was wir an Gott geben. Und im Alten Testament wurde ja auch geopfert. Da wurden Tiere geopfert, die auf den Altar kamen und die wurden verbrannt. Es ist Feuer gefallen auf dieses Opfer, was dieses Opfer verzehrt hat. Aber wenn kein Opfer da gewesen wäre, hätte auch kein Feuer fallen können. Oder es wäre kein Feuer da gewesen, es hätte nichts brennen können, stimmt's? Es braucht ja irgendeinen Brennstoff. Und ich glaube, wenn wir unser Leben nicht geben als Opfer, weiß ich nicht, wie es so mit unserem brennenden Geist aussieht. Ich weiß nicht, ob das so richtig brennend ist. Ich glaube, dass es ein Opfer braucht, damit ein Feuer brennt. Wie im Alten Testament, dieses Opfer auf dem Altar hat gebrannt. Und wenn wir unser Leben hingeben, dann glaube ich auch, dass Gott mit seinem Feuer da ist und dass wirklich unser Geist, dass es ein brennender Geist ist, der brennt. Und diese Hörner, also so doll möchte ich gar nicht drauf eingehen, weil es jetzt nicht unser Schwerpunkt ist heute Abend, aber diese Hörner, die stehen ja auch für ein Kriegsinstrument und ich glaube, dass die vor allem ein Zeichen für den Sieg waren. Weil es gibt verschiedene Stellen, auch im Josua, könnt ihr das nachlesen zu Hause, wenn ihr wollt, Josua 6, Verse 4 bis 5. Da hieß es auch, als sie in den Krieg gezogen sind, als sie das Horn geblasen haben, da sind die, ne, also um Jericho herumgezogen sind, sie haben die Hörner geblasen, da ist diese Mauer zusammengestürzt. Dass dieser Feind besiegt wird auch dadurch. Und dass es für uns auch heißt, ja wirklich so am Sieg Gottes festzuhalten, ist es etwas, was Gott für uns errungen hat, was wir nicht erringen müssen, sondern Jesus hat diesen Sieg errungen, dass wir daran festhalten und wissen, Gott hat uns eine neue Identität gegeben. Wir müssen nicht im Fleisch leben, sondern dieses Fleisch ist erweist sich als Feind Gottes und wenn ich aber mein Leben hingebe, dann ist der Feind handlungsunfähig, mich an Dingen festzuhalten, die mich an die Erde binden. Und so glaube ich, dass einfach diese drei Kriegsinstrumente auch Bilder sind für Waffen, die Gott uns gegeben hat. Einmal das Horn, dass wir wirklich an dem Sieg Gottes festhalten, dieser zerbrochene Krug für unser hingegebenes Leben und diese Fackel, die brennt, dass unser brennender Geist ist. Was so ein herrliches Resultat davon ist, wenn wir sagen, ich gebe mein Leben hin. Der Feind wird handlungsunfähig, weil wir nicht uns festhalten an Dingen, an die Welt, die uns bindet. Da hat er keine Angriffsfläche, wenn wir sagen, das gebe ich Gott zum Zerbruch. Und wie wir gelesen haben, wir werden hundertfach empfangen, wenn wir Dinge um Jesu Namen ihm geben. Wenn wir sie ihm abgeben, dann sagt Jesus, werden wir hundertfach empfangen. Also das, was wir, dieses Resultat, was wir daraus ziehen, dass wir sagen, ich gebe mein Leben hin, ist wirklich Gewinn, ist nicht Verlust. Gott sagt, hundertfach werdet ihr empfangen, ewiges Leben. Und der Feind ist handlungsunfähig und das geniale Resultat ist, dass wir wirklich einen brennenden Geist haben, dass unser Geist brennt. Der nicht eingeengt wird durch unser Fleisch, wie dieser Krug, der diese Flamme wie so am Glimmen nur hält. Dass dieses Beschränkende weg ist und dass unser Geist wie freigelegt wird sozusagen. Dass wir sagen, dass es uns ermöglicht, im Geist zu leben. Zu sagen, ich gebe mein Leben hin, es ermöglicht uns ein Leben im Geist. Mit einem brennenden Geist. Und ich glaube, wenn du sagst, ich will brennen für Gott, wenn wir das sagen, wenn ich das sage, ich will brennen für Gott, dass wir wirklich herausgefordert sind zu sagen, ich gebe dir mein Leben her. Das soll eine Hingabe sein, ein Opfer an dich. Ich möchte nicht festhalten an Dingen, die dich limitieren, sondern du sollst deinen Weg in meinem Leben haben und du sollst in mir brennen mit einem brennenden Geist. Dann glaube ich, hat es damit zu tun, dass wir wirklich sagen, ich gebe mein Leben. Und ich glaube, dass wie im Alten Testament dieses Feuer das Opfer verzehrt hat, dass das bei uns genauso ist und dass wir mit einem brennenden Geist leben und Gott dienen.